Solo in Place, der Podcast, in dem die Menschen ins Licht gestellt werden, die normalerweise im Schatten stehen, weil sie andere ins Rampenlicht stellen. Ich bin Claudio Malaguti und selbst jemand, der normalerweise an Tonpulten steht. Also immer Tech Talk, aber nicht immer über 19 Zoll, sondern auch über die menschlichsten Dinge, die wahrscheinlich die meisten nachvollziehen können. Die Faszination für den Job, die Technik und die Musik, aber auch den Druck, den Schweiß und die Skills, die damit verbunden sind. Dabei stolpern wir natürlich fast unfreiwillig über Geschichten, die uns das Tourleben vor die Füße geworfen hat. In erster Linie geht es aber um meinen Gast. Sein Werdegang, was er heutzutage so macht, seine Learnings und Sichtweisen und was er unterwegs so erlebt hat.
Und ich habe einfach mal gesagt, ja, klar, doch, auf jeden Fall. Traue ich mir zu, gar kein Ding. Und das war natürlich nicht so. Wenn ich in dem Moment nicht gesagt hätte, okay, ich nehme die Herausforderung an und probiere das, dann wäre ich jetzt, glaube ich, nicht hier, wo ich bin. Die erwarten halt, dass es eigentlich sofort gut ist. Es gibt ja sehr viele Tools und alle davon haben irgendwann mal ihre Daseinsberechtigung, aber nicht alle auf einmal gleichzeitig.
Willkommen, Basto.
Hallo. Schön, dass ich hier sein kann.
Na, wo treffe ich dich jetzt gerade an?
In meiner etwas hallenden Küche, würde ich sagen. Mal schauen, wie gut deine Plugins das rausgefüllt hat bekommen. Wir sind in Berlin, aber remote, weil wir beide zu faul waren, noch früher aufzustehen. Wunderschönem Wetter, würde ich sagen. Also hier zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Berlin ist ja groß und so.
Hier ist es auch sehr schön. Ich bin ein bisschen verschnupft, ich hoffe, man hört das nicht. Ich habe hier auf jeden Fall mich behandelt mit Nasendusche, Nasenspray, Eukalyptusöl, Thymian und Kurkuma und ich trinke gerade einen Tee. Moment.
Also ich finde ja, du klingst besser als jemals zuvor. Vielleicht solltest du diese Kur immer machen.
Ja, das ist nett von dir. Ja, schön, dass das klappt, dass wir uns hier treffen, auch wenn es online ist, denn Solo in Place in der heutigen Folge ist Basto Hartmann. Basto kommt ursprünglich aus Hilden bei Düsseldorf. Nach ein paar Jahren in Köln und Münster lebt er seit 2024 in Berlin. Er hat E-Gitarre in Bands gespielt und ist so zur Tontechnik gekommen. Nach den ersten Gehversuchen in einem kleinen Studio, in dem er assistiert hat, folgte der Versuch, die SAE gut zu finden, was ihm jedoch nicht gelang. Dann kam er für ein einjähriges Praktikum in einem Werbestudio unter, in dem er die nächsten Schritte machte. Danach folgte die Selbstständigkeit, in der Basto in einem Studio in Köln Bands produzierte. Trotz guter Auftragslage entschied er sich im Alter von 24, die Fachhochschulreife nachzuholen. Zeitgleich begann er in Kölner Clubs zu arbeiten, wie zum Beispiel in der Werkstatt und dem legendären Sonic Ballroom, und seine ersten Bands auf Tour zu betreuen. Nachdem er sein Fachabi mit Bravour bestand, ging es nach Münster zum Informatikstudium und um unter anderem im Skaters Palace und der Sputnik-Halle zu arbeiten, wo wir beide uns das erste Mal trafen. Basto arbeitet inzwischen als Monitormann bei Luciano und Chiagu. Und er war als FOH-Mann einige Jahre mit Fjord und Adam Angst unterwegs. Habe ich jetzt irgendwas vergessen oder ist irgendwas falsch in dieser Aufzählung?
Also vergessen bestimmt ganz viel, aber man muss ja auch nicht mehr über alles reden. Ich würde halt sagen, so erfolgreich war meine Studiozeit gar nicht. Also die Auftragslage, die war okay, aber die Bezahlung für diese Aufträge war eher nicht so gut, sage ich mal, weswegen ich dann auch mich ein bisschen mehr auf Live konzentriert habe, weil da konnte ich zwar anfangs auch nicht viel Geld, aber immerhin mehr als im Studio verdienen und das hat mich dann so ein bisschen mehr dahin gezogen und dann habe ich währenddessen halt gemerkt, dass ich da total viel lernen kann, was ich eben in so einer Studioumgebung halt nicht zwingend so lernen konnte, vor allem so das schnellere Arbeiten. Und dass es ja auch tierisch Spaß macht. Und dann hat sich das seitdem eigentlich immer so ein bisschen so gegenseitig befruchtet, aber mit so, ja, dem Hauptfokus halt auf Live-Musik, weil ich da auch einfach erfolgreicher war.
Und hast du irgendwelche Techniken aus dem Studio in deine Live-Arbeit mit einbauen können?
Also abgesehen davon, wie man Kompressoren, Gates oder EQs für die jeweiligen Signale einstellt, ist, glaube ich, so das, was ich am ehesten mitnehmen konnte, ist, dass ein gutes Arrangement in einem Song sich schon fast von alleine mischt, in Anführungszeichen. Also je nachdem, welches Instrument in welcher Lage spielt, ist es viel einfacher zu mischen und man erreicht dann auch eher den Sound, den man möchte, wenn das schon ausgecheckt ist. Also das zu identifizieren und auch mehr darüber nachzudenken, vielleicht mal Elemente wegzunehmen. Also wenn ich mit einer Band zusammenarbeite, vielleicht vorzuschlagen, okay, muss die zweite Gitarre jetzt zwingend auch Power-Akkorde schrammeln oder kann die vielleicht irgendwie so eine Melodie spielen oder so? Oder kann man das vielleicht in verschiedene Lagen aufteilen? Das sind so die Sachen, die ich so mitgenommen habe. Also mein musikalisches Verständnis, was mir jetzt auch immer noch hilft.
Hast du vielleicht irgendwelche Mentoren irgendwie aus deiner frühen Live-Zeit oder vielleicht irgendwie auch aus deiner Studiozeit, die du erwähnen würdest, die dich da ein bisschen an die Hand genommen haben, dir Sachen gezeigt haben, dir geholfen haben, Fuß zu fassen vielleicht auch?
Ja, in der Studiozeit war das vor allem Studioinhaber aus der Nähe von Düsseldorf, der mit dem ich mich einfach gut verstanden habe. Ich habe mit meiner Band damals dann irgendwann mal bei ihm aufgenommen. Und da passte, also wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Und da ich zu dem Zeitpunkt ja auch schon Aufnahmen gemacht hatte, habe ich ihn dann einfach mal gefragt, ob ich ihm aushelfen könnte. Und das hat er dann auch gerne angenommen. Und dann habe ich so für ihn entweder Aufnahmen gemacht oder ganz viel Editing, vor allem nicht nur Musik, sondern halt auch irgendwie Sprachaufnahmen, Hörbuchaufnahmen und so. Also er hat mir da sehr viel mitgegeben am Anfang. Und hat mir so eine Umgebung geschaffen, wo ich halt vor allem die Möglichkeit hatte, mich mit Sound und Musik auseinanderzusetzen. Und danach gab es dann vor allem zwei Personen, gerade so für den Live-Bereich, die mir anfangs sehr geholfen haben. Das war einerseits Werner Schütte, ein gemeinsamer Freund von uns, der zu dem Zeitpunkt halt schon sehr viel Erfahrung hatte und mir einfach so simple Sachen mitgeben konnte. Deutschsprachige Musik, das Vocal muss immer laut sein, so, ne, muss immer verständlich sein. Das ist sowas, was mich sehr geprägt hat. Und dann noch der liebe Micha Pries, seines Zeichens Mischer von Ketka und Thies Uhlmann, der mir bei meiner ersten größeren Festivalshow, ich sag mal, gut zugeredet hat. Also wir kannten uns damals noch nicht und ich habe eben einfach eine E-Mail geschrieben, die ich über einen gemeinsamen Bekannten bekommen habe, in der Hoffnung, dass er mir aushelfen könnte. Und er hat mir einfach vor allem Mut zugesprochen, hat so Basics vermittelt, wie wenn du in den FOH kommst, dann sei erstmal nett zu dem Local und frag ihn, ob er dir helfen kann. Und dann keep it simple, also ne, mach erstmal Gain und Fader-Level, EQ, konzentriere dich erst dann, wenn der Static Mix steht quasi auf Effekte und sowas. Das ist erstmal nicht so wichtig. Wir kannten uns nicht und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass er sich meldet, weil Tontechniker können ja auch mal ein bisschen grumpy sein und so und auch manchmal so ein bisschen, Wissen für sich behalten, weil manchmal so eine Mentalität besteht, dass man irgendwie dann halt sofort seine Jobs verliert, wenn man sein Wissen weitergibt, was so ein bisschen lächerlich ist.
Das ist mir total fern als Workshop-Gebender. Naja. Wir haben einen Gast quasi zugeschaltet. Du hattest ihn eben gerade schon erwähnt, Werner Schütte, also known as
Werner, das ist so toll.
Oha, was kommt jetzt?
Er hätte eine Frage an dich. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das hier technisch umsetzen. Denn das Ganze ist hier als Sprachnachricht reingeflogen. Mal gucken, ob du das hörst.
Hallo zusammen, hallo Claudio und hallo Basto. Ich bin Werner, ein jetzt wieder Soundkollege von dir und ich habe eine Frage. Trägst du immer noch Jutebeutel als überzeugtes Fashion-Accessoire?
Nee, mittlerweile ist der Jutebeutel eigentlich nur noch zum Transportieren von meinen In-Ears und kleineren Sachen aus dem Nightliner zur Bühne, weil ich eigentlich keinen Bock habe mehr, einen riesigen Peli mitzuschleppen. Jedes Mal.
Ja, das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich habe eigentlich fast nur noch einen Rucksack und wenn es irgendwie gar nicht anders geht, stopfe ich noch was in meinen Koffer rein. Und wenn es dann immer noch nicht anders geht, dann nehme ich einen Peli mit. Aber ich glaube, du hast trotzdem Peli dabei, aber willst ihn nicht immer mitschleppen, so, ne?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe über die Jahre immer weniger Zeug selber mitgenommen, weil mir halt einfach aufgefallen ist, dass ich, also ich kriege das von den technischen Dienstleistern, das meiste, was ich brauche. Und warum soll ich jetzt noch, keine Ahnung, noch zwei Evernet-Coupler und Sexchanger und all das mitnehmen? Das kriege ich eh von den Dienstleistern und ich habe dann nur noch das Bare-Minimum dabei, was ich wirklich brauche. Also, aber ich bin auch einfach faul geworden über die Jahre, wenn ich ehrlich bin.
Ich habe so viele Adapter auf der Straße verloren, also sagen wir mal in irgendwelchen Clubs deutschlandweit verteilt und gerade so.
Ja, das ist ein Geben und Nehmen.
Ja, manchmal schon auch.
Eben, wir sind eine große Familie.
Und Werner hat uns auch noch eine zweite Frage geschickt, die hören wir uns jetzt an.
Und ich habe noch eine zweite Frage, hier ist wieder der Werner aus Kalifornien. Die allererste Show, die ich betreut habe, wo du gemischt hast, war die wunderbare Band City Light Thief im damals noch existierenden Kölner Underground. Und wir hatten ein paar schöne Sounddiskussionen, sehr kreative Sounddiskussionen. Deswegen die Frage, würdest du heute immer noch ein Sennheiser MD421 als Background-Mikrofon nutzen mit dem Wissen, was du heute hast? Erklär bitte gerne allen Leuten, die nicht so nerdy unterwegs sind wie wir, was das für ein Mikrofon ist und der Vorteil gegenüber einem SM58, was ich persönlich immer als Background-Mikrofon nutzen würde bei einer normalen Rockband. Liebe Grüße, viel Spaß euch. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt und sitze jetzt mit Sicherheit am Handy und höre mir das an.
Stark. Das war nicht meine Idee. Das wollte der besagte Background-Sänger damals. Der hat selber auch so ein bisschen aufgenommen und ne, der wollte halt sein eigenes Mikrofon mitbringen, hauptsächlich auch wegen Infekten etc., Bakterien und so. Und das hatte er halt zu Hause rumfliegen und er fand es halt auch geil. Also er fand den Look einfach gut und so. Also konnte man machen, aber gerade mit der Halterung vielleicht nicht ganz für eine Bühne geeignet.
ja gut, ansonsten natürlich irgendwie tolle Mikros, die auch vielseitig einsetzbar sind.
Wie man gerade hört.
Genau, ich spreche nämlich gerade in eins dieser Mikrofone, allerdings eine neue Version davon, die von unserem alten Monitormann bei Alligator, der jetzt bei Sennheiser als Produktmanager arbeitet, quasi entwickelt wurde, wenn man so möchte, die Kompaktversion vom MD421 und sein Name ist Bertram Zimmermann, das soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden. Hattest du denn irgendwelche Probleme mit dem MD421 auf der Bühne oder wieso spricht Werner das so explizit an?
Also ich hatte wahrscheinlich für mich gesehen keine Probleme, aber Werner dachte sich wahrscheinlich, ich hätte Probleme und ich habe es damals einfach noch nicht gehört. Ich konnte mich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Also wenn ihm das so prägend in Erinnerung geblieben ist, dann muss der Mix auf jeden Fall damals noch nicht so toll gewesen sein.
Die Band, die er da erwähnte, ist es deine erste Band quasi, mit der du richtig am Touren warst auch? Oder auch auf dem größeren Festival warst?
Ja und nein. Also das war nicht die Band, mit der ich auf dem Festival war. Aber das war die Band, mit der ich das erste Mal in Deutschland so auf Tour war. Das waren dann eher kleine Clubs, AZs und so weiter. Und wir sind irgendwie in einem Sprinter halt unterwegs gewesen und haben halt ganz kleine Shows gespielt. Hauptsächlich, weil war ich mit denen unterwegs, weil wir einfach sehr gut befreundet sind. Also das sind irgendwie so meine längsten Freunde. Ich habe deren erste Demo unter dem Namen City Light Thief gemischt und dann auch die erste Platte produziert und gemischt. Und wir haben uns immer so begleitet in unserer Entwicklung. Das war irgendwie ganz nett.
Ich finde, das sind so prägende Zeiten, ne? So die ersten Bands, mit denen man dann unterwegs ist, die ersten Gehversuche live macht. Ich erinnere mich da an meine erste Band, Mad Doggin. Damals Hamburgs heißeste New Metal Band. Ich glaube, darüber kann man streiten. Vor allem die anderen New Metal Bands der damaligen Zeit würden das wohl tun. Aber mit denen habe ich da quasi meine ersten Gehversuche gemacht. Erst auch irgendwie in vielen kleinen Clubs und dann wurde es aber auch größer. Zum Beispiel mit einer Support-Tour mit Soulfly damals. Und Support für Stained gespielt, El Nino, und dann waren wir auch auf einem Riesenfestival. Damals hieß es noch Haltestelle Woodstock in Polen, kurz hinter der Grenze. Jetzt heißt es irgendwie anders. Also einfach riesig. Da sind 400.000 Leute gewesen, die Bühne 6 Meter hoch und so. Also da war ich dann natürlich extrem aufgeregt, aber auch eben bei den ersten Support-Shows, auch wenn das da so eine Tausendergröße bis maximal 3000er hier in der Columbia-Halle in Berlin dann erreicht hat. Wie war das für dich? Wie bist du da mit dem Druck umgegangen? Beziehungsweise, genau, du hattest dieses Festival erwähnt. Genau, erzähl da vielleicht mal ein bisschen was drüber. Kannst du dich noch erinnern?
Das Festival, das war das Area 4, das gibt's leider nicht mehr. Das war so in der Nähe von Münster. Und ich würde sagen, das war so 25.000 Kapazität ungefähr. Und der Slot war auf der Mainstage als Opener an dem Samstag. Und wir hatten da zum Glück einen Soundcheck und so, aber es war trotz eigentlich perfekter Bedingungen für mich halt ein total großes Ding, weil ich halt vorher maximal, also für mich waren vorher diese Shows im ehemaligen Underground, von denen Werner auch eben erzählt hatte, einfach schon ein Riesenhighlight damals. Also da zu dem Zeitpunkt hatte ich so 2 Shows in so einer 400er Kapazität gemischt oder so. Und dann wurde ich aber von der Band gefragt, ob ich sie da mischen möchte und ob ich mir das zutraue. Die wussten wohl auch schon, dass das für mich ein neuer Step ist und haben dann direkt so gefragt. Und ich habe einfach mal gesagt, ja, klar, doch, auf jeden Fall traue ich mir zu, gar kein Ding. Und das war natürlich nicht so. Also ich habe wirklich gezittert, als ich daran gedacht habe. Ich hatte wirklich so Schiss, da so richtig zu verkacken. Aber daraus ist dann so ein Ansporn geworden, mich einfach so gut es geht vorzubereiten und das dann auch hinzubekommen. Und ich habe dann nachgefragt, welches Pult da steht. Das war noch eine Midas Heritage 3000, also ein riesen analoges Schlachtschiff. Also das war beyond jegliche Mischpult, was ich jemals vorher benutzt hatte. Also so komplex und so riesig. Und habe mir dann aber das Manual durchgelesen und wusste gar nicht, wonach ich gucken sollte. Das ging da einfach nur darum, irgendwie um Informationen zu sammeln. Und als ich dann irgendwann merkte, okay, ich komme damit alleine nicht weiter, habe ich halt besagten Freund gebeten, mir mal Micha Prieses E-Mail-Adresse zukommen zu lassen, beziehungsweise habe dann auch mit Werner viel gequatscht. Der konnte mir da auch nochmal gut zureden und hat im Prinzip das Gleiche gesagt wie Micha auch. Wenn ich in dem Moment nicht gesagt hätte, okay, ich nehme die Herausforderung an und probiere das, dann wäre ich jetzt, glaube ich, nicht hier, wo ich bin, so, ne, und hätte ganz, ganz viele andere Herausforderungen danach auch nicht angenommen, so, ne, weil die Show dann am Ende gut lief, das Management der Band auch total happy waren. Mit der Band bin ich danach dann auch noch 2 Jahre lang durch Deutschland getourt, alles in einem kleineren Rahmen, aber nichtsdestotrotz war das halt total prägend und hat mir vor allem für meine Karriere, aber auch für mein Leben einfach sehr viel gebracht.
Hast du das jetzt immer noch, dass du vor manchen Shows aufgeregt bist, so diese Anspannung hast wie damals? Und Anschlussfrage, hast du dir mal irgendetwas zugetraut, wo du dann, während du den Job gemacht hast, gemerkt hast, hätte ich mal Nein gesagt?
Also ich habe das jetzt immer noch auf jeden Fall nicht mehr in der Form wie damals. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie so eine körperliche Reaktion darauf habe, im Sinne von Zittern und Schwitzen oder so, wenn ich daran denke. Aber klar, also wenn ich mit einem neuen Künstler anfange zu arbeiten, dann mache ich mir schon viele Gedanken darum, okay, was ist, wenn der und der Fall eintritt. Ich versuche einfach, bestmöglichst vorbereitet zu sein, dass es dann auch gut wird. Und ich glaube, das ist sowas, was mir dann auch hilft in den allermeisten Fällen, dass dann ein Job auch gut läuft und ich da auch die Erwartungen erfülle, die an mich gestellt werden. Das hat nicht immer funktioniert, um direkt in deine zweite Frage überzugehen. Ich habe mal einen Job angenommen, das ist so der mir jetzt gerade noch so präsent bleibt, da gibt es bestimmt noch ein paar andere. Ich habe mal einen Job angenommen, wo ich vertretungsweise Monitor für einen Kollegen gemacht habe. Bei diesem Job war es dann halt so, dass von der Monitorposition aus auch das Playback gestartet werden sollte. Alles automatisiert über MIDI. Und das hatte auch für die erste Hälfte der Show ganz wunderbar funktioniert. Und danach gab es dann aber leider so ein paar Probleme, wo mir dann aufgefallen ist. Okay, also einerseits hätte ich mich nochmal anders darauf vorbereiten können. Letzten Endes habe ich den Job angenommen und gesagt, ich mache das. Und gleichzeitig hat mir das aber auch so ein bisschen gezeigt, okay, man muss auch ein bisschen filtern und überlegen, wann ist es sehr schwer, seinen Job auch gut zu machen, wenn vielleicht zu viele Variablen drin sind, die für Subs in dem Fall wie mich dann halt einfach schwer zu erfüllen sind. Und das würde ich jetzt, glaube ich, so nicht mehr machen.
Haben wir ja gerade über den Druck und die Anspannung auch gesprochen. Wie lange hält die denn dann an? Bei mir ist es meistens so gewesen, dass sobald die Show dann läuft und die ersten ein, zwei Songs gut verlaufen sind, man dann merkt, okay, jetzt bin ich angekommen, dass der Druck dann eigentlich weg ist und dass es dann anfängt, Spaß zu machen. Außer es passiert vielleicht irgendein technischer Fehler oder es klingt vielleicht noch nicht so gut.
Naja, ich würde halt sagen, wenn die Show gut läuft, ja, vielleicht so 3, 4 Songs, 5, ja, kommt ein bisschen mal immer drauf an, was dann halt so passiert. Also wenn ich halt weiß, ich habe halt eigentlich nur den Künstler und da kommen jetzt nicht 1000 Gäste noch dazu, dann ist es nach 3 Songs eigentlich entspannt. So, ne? Und dann denke ich so, gut, okay, der ist happy und jetzt gehen wir hier so durch die Show. Wenn ich halt weiß, okay, da kommen noch irgendwie 10 Feature-Gäste, dann gucke ich natürlich schon immer noch so auf die Setlist und guck in den Momenten, wo ich dann Zeit habe, immer noch mal auf die Kanäle, ist das alles richtig angestellt, was muss ich dann als nächstes machen. Das macht es dann schon ein bisschen stressiger. Aber es kommt halt auch wirklich sehr bei mir auf den jeweiligen Künstler an, wenn ich, also im Fall wie mit Chiago beispielsweise, wir sind einfach seit 2, 2,5 Jahren jetzt, haben wir so viele Shows gespielt, und da passiert andauernd irgendwas Neues, also kurzfristige Setlist-Änderungen, kurzfristige Gäste, die, also kurzfristig kommen Gäste dazu. Ich kenne die Situation sehr gut. Ich habe da kaum noch Anspannung, ehrlicherweise. Also da kommt es jetzt nicht irgendwie dazu. Immer erst, wenn ich so in neue Situationen komme, passiert das nochmal. Aber dann ist nach der ersten Show eigentlich die Anspannung auch mehr oder weniger vorbei. Vor allem, wenn die Show gut lief.
Es kann ja auch Spaß bringen und man kann trotzdem angespannt und konzentriert sein. Also mir bringt es eigentlich am meisten Spaß, wenn ich so komplett drin bin in dem Mix, aber halt irgendwie alles gut funktioniert und irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin auch besser, wenn mir das Spaß bringt. Also das ist irgendwie schon ein ganz wichtiger Part irgendwie von dem Job. Jetzt meintest du vorhin mal, du bist irgendwie faul geworden und das hatte mich ein bisschen gewundert, wenn ich kenne dich eigentlich als sehr akribisch arbeitenden Kollegen, der auch gern strukturelle Arbeit oder Denkarbeit übernimmt und sich sehr viel Zeit nimmt, alles korrekt vorzubereiten und abzuarbeiten. Was glaubst du, wo kommt das her? Oder würdest du dich überhaupt selbst so einschätzen?
Doch, auf jeden Fall. Also trifft's eigentlich ganz gut. Ich bin auch, glaube ich, eher faul geworden, was so körperliche Arbeit angeht oder so. Nee, ich weiß nicht. Also mir geht's hauptsächlich darum, ich habe keinen Bock, einen 30 Kilo schweren Peli überall mit hinzuschleppen. Das ist, glaube ich, eher das von dann Sachen, die ich auch nicht immer brauche. Nee, dieses strukturierte Arbeiten und Dinge vorbereiten, nachhalten, ist einfach was mir tatsächlich Spaß macht. Also ich mag es, organisiert zu sein. Ich mag es auch, Antworten auf die allermeisten Fragen zu haben. Ich mag es auch für mich selber dann einfach die Gewissheit zu haben, okay, ich habe es einmal runtergeschrieben. Oder das ist dann, glaube ich, auch so ein Punkt, irgendwie, wo ich dann halt merke, okay, das gibt mir Ruhe, weil ich ja weiß, ich habe es ordentlich hinterlegt. Und kann es einfach wieder einsehen. Ich muss mir darüber keine Sorgen machen, dass das dann auf einmal ganz anders ist, als es noch vor einem Jahr beispielsweise war, wenn man so eine Konzertpause dazwischen hat.
Wir haben ja mal auch so eine Release-Show von Chiago letztes Jahr zusammen gemacht, wo dann auch recorded wurde und wo es viele Gäste gab und so weiter. Da hast du auch so ein bisschen federführend quasi die Planung übernommen, aber auch darüber hinaus dich auch ums Recording ein bisschen gekümmert. Und das erinnere ich noch, dass du da irgendwie auch schon Aufgaben übernommen hast, die jetzt gar nicht unbedingt als Jobbeschreibung für Monitortechniker auf dem Zettel stehen. Und da haben wir die nächste Zuschaltung von unserem gemeinsamen lieben Freund und Kollegen André Meyer.
Hallo Basto. Stichwort Ämterhäufung. Was gehört zum Monitorjob und was nicht? Wie verhinderst du, dass du am Ende des Tages nicht noch zusätzlich zum Backliner, Recording Engineer und Stage Manager gemacht wirst? Das würde mich interessieren. Wir hatten das Thema neulich schon mal. Tschüss.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich da so der richtige Ansprechpartner bin, weil mir das ehrlicherweise ganz häufig passiert, dass ich dann halt so andere Jobs noch annehme und dann auf einmal merke, das ist ja viel zu viel, was ich hier gerade mache. Nicht wegen Vergütung, sondern auch einfach nur wegen Kapazitäten. Also man muss sich halt immer bewusst sein, dass den Sound für die KünstlerInnen auf der Bühne zu mischen sein Hauptjob ist. Das ist das Erste, weswegen du da bist. Und wenn du irgendwann nicht mehr sicherstellen kannst, dass falls irgendwo dann doch mal irgendwie es zu einem Feedback kommt und du in dem Moment halt nicht am Pult stehen kannst, um den Kanal runterzuziehen, um das Gehör deiner Kunden zu schützen, dann ist halt spätestens der Punkt erreicht, wo man halt sagen muss, okay, sorry, ich kann das hier nicht auch noch übernehmen. Ich brauche jetzt hier bitte einen Stager, einen AF-Tag oder ähnlich.
Ja, oder auch einfach den Mixer, wenn nicht mehr sauber betreut, zu bekommen. Oder vielleicht kann man da auch noch mit dazu nehmen, wenn man halt so einen hohen Workload hat und das jeden Tag auf Tour, man dann vielleicht selbst einfach an seine geistigen und körperlichen Grenzen kommt, ne?
Absolut, ja. Gut, dass du es ansprichst. Da muss man auch im Vorfeld gut abschätzen. Jetzt habe ich gerade noch Energie, jetzt kann ich das alles machen, aber wie sieht's nach 30 Shows aus? Wie sieht's am Ende des Sommers aus? Das ist nicht immer so einfach, aber im Zweifelsfall einfach vielleicht ein bisschen weniger annehmen, als man erst denkt, dass es okay ist.
Ich schätze mal, dass André auch so ein bisschen darauf hinzielen wollte, dir durch die Blume zu sagen, machen wir einen Ticken weniger, dafür nehmen wir vielleicht eine Person mehr mit. Naja, ich glaube grundsätzlich ist es immer ganz gut, irgendwie nochmal ein bisschen über den Tellerrand zu gucken und zu schauen, wie geht's den Kollegen gerade? Oder kann man da vielleicht jemanden unter die Arme greifen, so damit wir dann gemeinsam an einer guten Show arbeiten können? Dann ist man aber natürlich auch wieder schnell da, sich selbst mehr aufzulasten. Und in deinem Fall, das weiß ich nicht genau, aber dass du das vielleicht eben auch ganz gerne machst.
Du hast jetzt sehr viel Richtiges und auch Wichtiges gesagt, finde ich. Insbesondere dieses, man guckt, dass man Kollegen unter die Arme greift. Also mir ist es schon extrem wichtig, dass man gerade im Tonteam eigentlich alles zusammen macht. Also und auch wirklich auch guckt, nacheinander guckt, irgendwie, okay, wie geht's gerade der Person am anderen Ende des Kabels oder wie geht's halt, wenn man halt noch Stager, AF-Tags auf der Bühne hat. Wie geht's denen? Brauchen die eine Pause? Sitzen die vielleicht schon irgendwie seit 6 Stunden am Pult und kann man denen mit einem Kaffee gerade glücklich machen? Also dass man halt nicht alleine dasteht. Also wenn man selber Hilfe braucht, will man doch eigentlich auch, dass Leute kommen und einem unter die Arme greifen.
Ja. So, jetzt würde ich mal so ein bisschen in die heutige Zeit kommen. Welche sind denn deine aktuellen Bands und Projekte?
Das sind Chiago und Luciano. Also bei Luciano bin ich jetzt gerade relativ frisch, erst seit diesem Jahr dabei. Da habe ich vor 3 Jahren schon mal einen Kollegen vertreten auf einer Tour und dann auch nochmal bei Einzelshows. Und den eben gehörten André Meyer habe ich auch schon mal am FOH bei Luciano vertreten für eine Show. Aber seit diesem Jahr hat er Kollege da aufgehört und dann wurde ich gefragt, ob ich da übernehmen möchte.
Da bist du jeweils am Monitor, ne?
Genau.
Und bei deinen damaligen Bands hast du ja eigentlich mehr FOH gemacht, ne? Also wie unterscheidet sich denn so die Arbeit mit so Post-Hardcore oder Punk-Bands zu Hip-Hop und Rap?
Also ich glaube, der größte Unterschied ist tatsächlich, dass Bands, vor allem die auf dem Level eher mit einem arbeiten wollen und man auch eher miteinander arbeitet und das auch erwartet wird, ja, wir machen halt Soundcheck, ja, wir proben natürlich. Und zumindest damals war es so, vielleicht ändert sich das jetzt auch gerade. Und bei Rap ist es halt eher so, die Künstler kommen hin, wenn keine Band dahinter ist zumindest, und wollen eigentlich nur sagen, ja, hier, das ein bisschen lauter, das ein bisschen leiser, sonst ist aber cool. Also du musst halt eigentlich noch mehr vorbereiten und die erwarten halt, dass es eigentlich sofort gut ist.
Und wahrscheinlich unvorhergesehene Gäste, die dann nochmal so 2 Songs vorher angekündigt werden oder so.
Ja, das kann auch vorkommen. Also bei Bands kann man halt davon ausgehen, dass die in der Regel die technischen Gegebenheiten immer noch ein bisschen mitdenken und dann solche Ideen eher verwerfen. Das haben wir bei Rap eher seltener. Deswegen muss man da einfach auf sehr viel vorbereitet sein. Ja, also 5 Gastmikrofone haben wir bei Agu immer dabei und 5 Stereo-In-Ears für Gäste, um halt sagen zu können, jo, können wir machen.
Ja, du hast schon erwähnt, dass du da bei Luciano auch schon mal vor 3 Jahren eingesprungen bist, jetzt bist du da fest. Wie bist du denn da so generell an die Jobs so rangekommen? Weil das ist mir eine häufige Frage, die ich dann auch von Workshop-Teilnehmern oder jüngeren Kolleginnen irgendwie dann höre. Ja, also ich würde ja total gerne, aber ich habe keine Kontakte. Wie kommt man da ran?
Naja, das ist total schwierig, aber man trifft irgendwann Personen, mit denen man zusammenarbeitet, die einen sympathisch finden, bei denen man auch mit seiner Arbeit dann überzeugen konnte. Und dann wird man weiterempfohlen oder die nehmen ein neues Projekt an und wollen einen mitnehmen. Bei Luciano war es tatsächlich über den ehemaligen Tourmanager von Adam Angst. Der brauchte kurzfristig wen, weil ihm sein Monitortechniker damals krankheitsbedingt ausgefallen ist und hat halt mich angerufen. Ja, lief das auch ganz gut und dementsprechend wurde ich dann immer mal wieder angefragt, habe dann über den Luciano-Job dann auch noch für Reezy ein paar Shows Monitor gemacht und so geht das dann immer weiter. Ich habe mich das damals auch gefragt und auch versucht, da irgendwie ranzukommen, aber letzten Endes kann man, glaube ich, nicht mehr machen, als einfach nur so gut es geht zu arbeiten. Sich häufig genug in die Situation zu bringen, dass man diese Kontakte auch knüpfen kann, indem man halt mit Künstlerinnen, Bands unterwegs ist, viel macht und dann gehört da auch Glück dazu. Ne? Es ist ganz viel Vitamin B in der Branche, weil es halt sehr viel darum geht, okay, verstehe ich mich mit der Person, die ich hier mit auf Tour nehme? Das heißt, man muss sich eigentlich schon irgendwo kennen, man muss irgendwie schon ein Gefühl füreinander haben, das ist sieht man so einer Bewerbungsmappe halt meistens nicht an.
Was würdest du denn sagen, also jetzt auch nochmal speziell auf dem Monitorjob, zu welchen Teilen sind welche Skills wichtig? Also einmal hätten wir natürlich die technische Komponente, dann die Sympathie, vielleicht aber auch nochmal psychologische Aspekte oder vielleicht fällt dir auch noch irgendwie was ein, was man damit reinnehmen kann.
Also ich sag mal, Sympathie kann am Ende alles retten. Es gibt Künstler, die wollen da einfach Menschen stehen haben, den sie mögen. Das muss dann gar nicht der beste Job sein, den diese Person irgendwie ausfüllt. Aber wenn man sich halt einfach mag, wenn der Künstler das möchte, dann kriegt der Künstler das. Also ich würde sagen, man muss schnell arbeiten können. Man muss auch vor allem schneller arbeiten können, als man es eigentlich denkt. Weil gerade im Rap-Bereich ist es so, dass Künstler einfach die haben meistens nicht die Geduld, so, ne? Und das heißt, die Vorbereitung ist wichtig. Man muss sich bewusst sein, man mischt da nicht für sich selber, sondern halt für die Künstler auf der Bühne. Man muss Ruhe ausstrahlen, auch wenn man vielleicht gar nicht so ruhig ist, aber du solltest es zumindest nach draußen so transportieren können. Man sollte entspannt bleiben, ne? Also es kann oft passieren, dass einen 5 Personen gleichzeitig ansprechen. Also sich einfach bewusst werden, man vollbringt da eine Dienstleistung.
Also Stressresistenz ist natürlich auch irgendwie ein großer Part, dass sich die Leute auf einen verlassen können, so das zumindest auszustrahlen. Das hat mir mal jemand gesagt, als ich noch in meinem Praktikum damals in der Markthalle war. Also selbst wenn du gerade überhaupt keinen Plan hast, was hier abgeht und was du hier machst, tu immer so, als hättest du alles im Griff. Ich habe mir das dann auch so ein bisschen zu Herzen genommen, aber das stimmt natürlich. Also ich finde, man kann schon irgendwie auch mal sagen, wenn man irgendwas nicht mehr in der Hand hat, gerade wenn es irgendwas Technisches ist, was also auch ein ganz seltsames Problem ist oder womit man selber auch gar nichts zu tun hat. Aber so als Mindset und glaube ich gerade am Monitor, das hilft dann den Musikern natürlich auch total, nicht selbst hibbelig zu werden und dadurch dann vielleicht irgendwie auch eine komische oder eine schlechte Show zu spielen.
Ja, würde ich auch sagen. Erstmal Selbstbewusstsein ausstrahlen und Ruhe. Allerdings vor Kollegen sollte man schon immer zugeben, wenn man gerade keine Ahnung hat. oder irgendeinen Fehler gemacht hat.
Ja, ich glaube, ganz oft stehen viele Leute so vor dem Problem, vielleicht gerade mit einer Sache überfordert zu sein. Das ist ja auch heutzutage wirklich einfach sehr viel unterschiedliches Wissen, was man sich aneignen muss, wenn man zum Beispiel System oder Monitor, FOH, Funktechnik, wenn man dann ein bisschen in die Musikrichtung geht, Playback-Operator oder solche Aufgaben, das kann man ja auch gar nicht unbedingt alles wissen. Hast du denn für dich irgendwie rausgefunden, ob du irgendwie eine Lieblingsaufgabe quasi in dieser Branche hast? Wäre das jetzt Monitor machen eigentlich oder?
Für mich ist es, glaube ich, hauptsächlich doch FOH machen, muss ich sagen. Also es ist schon noch der etwas kreativere Job. Ich bin da die ganze Zeit auch musikalisch involviert. Ne? Beim Monitor machen ist es mehr so ein bisschen, okay, ich gucke, beobachte und reagiere. Also es macht mir schon mehr Spaß. Andererseits finde ich es halt auch schön, am Monitor machen halt auf der Bühne zu stehen, so ein bisschen auch aus der Sicht von den Leuten. Ne? Die Wege sind kürzer, man muss sich nicht durch Menschenmassen drängeln. Es hat auch so Vorteile, dass man da so in seiner Welt ist, an seinem Arbeitsplatz und ein bisschen für sich ist. Die Connection mit den Künstlern und mit allen Leuten auch auf der Bühne ist nochmal mehr gegeben. Also ich fühle mich noch mehr als Teil des Teams, wenn ich Monitor mache und bekomme noch mehr mit, was so passiert. Also es hat beides was für sich. Ich würde auch nicht ausschließen, eins der beiden nicht mehr zu machen. Aber für meinen Geschmack könnte ich gerne wieder ein bisschen mehr FOH machen, als ich es gerade tue, ja.
Aber gibt es irgendwie Genres, die du dann auch am FOH wahrscheinlich vor allem irgendwie am liebsten mischen würdest oder mischst?
Ja, schon. Irgendwie so alles so zwischen Rock, Pop und Rap im Prinzip. Also das sind so die Sachen, die mir am meisten liegen, wo ich irgendwie auch das beste Gespür für habe, was ich selber auch höre. Also ich glaube, da liegen einfach meine Stärken.
Und hast du da gerade irgendwie so ein Wunsch-Setup oder bist du da eigentlich ziemlich frei?
Ich habe vor ungefähr einem Jahr so die S6 für mich sehr lieben gelernt. Ich finde, die Möglichkeiten sind aber fantastisch. Das Pult klingt einfach so gut. Die Summierung ist unfassbar. Also Avid SXL auf jeden Fall. Aber je nachdem, wie das Setup aussieht und also wie so auch das Budget ist, jetzt möglicherweise auch die Situation ist. Also haben wir Proben, können wir wirklich was einstudieren? Wenn das alles nicht gegeben ist, dann würde ich vielleicht eher zu einer D-Live greifen, weil ich auf diesem Pult einfach sehr schnell bin. Ich finde, die klingt auch unfassbar gut, gerade für den Preis und hat also sehr viele Features, die mir sehr gut gefallen. Das Szenenmanagement gefällt mir auch sehr gut. Also da kann man sehr viel Schönes mitmachen. Also S6 oder D-Live und sonst Yamaha PM gerne.
Was glaubst du denn, was der nächste große Gamechanger im Live-Audio sein könnte oder werden könnte? Als Idee hätte ich so Spatial Audio, 3D Audio oder vielleicht irgendwas KI-basiertes oder sowas.
Also auch da. Ich sehe da nichts, was jetzt irgendwie so richtig in die Richtung geht. Ich glaube nicht, dass KI ein Gamechanger wird. Zumindest nicht in nächster Zeit, vielleicht irgendwie in ein paar Jahrzehnten könnte es sein. Aber ich glaube nicht, dass die Entwicklung da so weit ist, dass das in den nächsten 5 Jahren unsere Branche revolutionieren wird. Und sonst 3D-Audio habe ich auch nicht den Eindruck, weil also ich glaube, es ist alles sehr, sehr gimmicklastig, würde ich sagen.
Du sagtest ja vorhin, du hättest mal den Tipp bekommen, keep it simple. Wie ist denn das jetzt nach ein paar Jahren Erfahrung? Hältst du es immer noch ein bisschen einfacher oder magst du es auch gerne kompliziert?
Ich bin da eher hin zurückgegangen, würde ich sagen. Also es war eher so ein, okay, ich muss aufgrund meiner geringen Erfahrung sowieso simple keepen, sage ich mal. Und dann habe ich immer mehr neue Sachen hinzugelernt, habe es immer komplizierter gemacht, was auch mal funktioniert hat und mal auch dann wieder nicht. Und dann bin ich eher wieder simpler geworden. Also ich finde, man sollte sich halt sehr genau überlegen, warum man etwas wie macht. Na, reicht es nicht vielleicht auch, einfach nur mit einem Channel-EQ und einem Channel-Kompressor ein Vocal zu bearbeiten? So, ne? Vielleicht reicht das doch. So, ne? Vielleicht braucht man erstmal gar nicht mehr. So, ne? Vielleicht sollte man, bevor man anfängt, irgendwie 4 Plugins jetzt wie im Fall der S6L geht das ja auch ganz leicht, irgendwie draufzuladen. Vielleicht sollte man erstmal gucken, ob man irgendwie mit den Onboard-Sachen gut klarkommt, mit einer simplen Mixstruktur, wenn es nicht gute Gründe dafür gibt, was anderes zu nehmen. Weil im Zweifelsfall wirst du schneller fixen können, wenn da irgendwas schief geht. Du bist schneller an dem Punkt, wo du hin willst. Deswegen ist es vielleicht einfacher zu sagen, man arbeitet eher additiv und fängt nicht schon mit einer komplizierten Kette an.
Klar, das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, dass man sich halt sowieso erstmal anhört, was kommt da überhaupt für ein Signal rein und dann vielleicht da irgendwie auch schon anfängt, auf der Bühne Dinge zu optimieren. Also da unterscheiden sich dann natürlich aber auch Monitor und FOH-Mixe, wenn man halt mehr Farbe reinbringen kann, wie eben am FOH, dann können das natürlich super nützliche Tools auch sein.
Absolut, aber man sollte es halt bewusst machen, finde ich. Also man... Ja. Ich hau jetzt nicht schon den Inflator von Anfang an auf 100% hab davor dann noch irgendwie Tape, Saturation oder sonst was, sondern ich höre mir das erstmal an. Was braucht's denn, das Signal? So, ne, also darum geht's mir eher. Es gibt ja sehr viele Tools und alle davon haben irgendwann mal ihre Daseinsberechtigung. Aber nicht alle auf einmal gleichzeitig. So, das halt mit Sicherheit nicht.
Ich glaube aber auch, das ist so eine Philosophiefrage so ein bisschen und auch am Ende, was man für einen Sound erreichen will. FOH und Monitor haben wir schon drüber gesprochen. Wie modern soll es klingen? Wie komme ich am schnellsten ans Ziel? Und am Ende dann halt den Inflator auf 100%, ne?
Immer am Ende, ja. Also, dass der auf 100% gehört, das ist ja klar. Aber man muss sich gedulden. Nee, absolut richtig. Also mir geht's dabei eigentlich hauptsächlich darum, man sollte Dinge sehr bewusst einsetzen und eher öfter mal hinterfragen, warum man etwas macht. Und dann kommt man, glaube ich, ganz automatisch zu einem guten Ergebnis.
Okay, weil das da gerade ganz gut passt. Wie sieht denn da bei dir so eine klassische Vocal Chain aus? Muss jetzt nicht unbedingt die von Chiago verraten, aber was würdest du in welche Reihenfolge setzen?
Kommt drauf an, auf welcher Plattform ich mich befinde, aber also welche Plugins ich dann zur Verfügung habe. Was auf jeden Fall nie fehlen darf, ist ein dynamischer EQ, finde ich. Irgendwas in der Richtung, was so ein bisschen aufräumt. Im schlimmsten Fall einfach nur ein Channel Gate, was sehr sanft eingestellt ist. Aber gerne auch sowas wie ein PSE oder den NR800 von MacDSP, der gefällt mir sehr gut. Der so frequenzbasiert Pegel absenkt. Mit dem und dem Channel Gate kann man wirklich einen Vocal sehr, sehr tight bekommen und trotzdem noch offen genug, dass es nicht unnatürlich wirkt. Und ich würde halt immer erstmal ein bisschen aufräumen. Also was mir auf jeden Fall auffällt, ich will das eigentlich am Anfang nie so richtig machen, aber ich komme dann doch am Ende dazu, dass ich eigentlich immer noch einen Kompressor, der vor den Inserts kommt, meistens immer noch dafür nutze, um wirklich fast schon zu limitieren, also um Spitzen wegzunehmen. Und danach kommt dann erst der, in meinem Fall dann Distressor oder Arouser in der S6 ganz gerne dazu. Das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Wenn man ein Vocal wirklich so tight bekommt, also wirklich so gated, dass es vielleicht schon fast ein bisschen unnatürlich ist, wenn man es nur so hört, sollte man auf jeden Fall noch einen kleinen Raum drauf geben. Das hilft den allermeisten KünstlerInnen dabei, irgendwie sich besser zu orten, weil die Stimme dann einfach verlängert wird.
Ja, und genau, meine Erfahrung ist auch, dass man dann vielleicht einfach die Absenkung, die Range irgendwie halt nicht so stark macht. Und dann reichen vielleicht irgendwie auch mal 6 dB oder sowas in dem Dreh. Oder was auch ganz gut funktioniert, ist ein Expander. Wenn das Signal unter den Threshold fällt, dann eben nicht komplett abgesenkt wird, sondern nur im Verhältnis. Und das Verhältnis kann man dann ja auch ein bisschen softer einstellen, gerade wenn es schwieriger wird, weil man das sauber zu gaten oder zu expandieren oder so, weil man viel Bleed auf dem Mikrofon hat, dann kann das irgendwie auch nochmal ein ganz guter Weg sein. Aber klar, mit so einem kurzen Raum, gerade auf dem In-Ear, macht das dann natürlich Sinn. Und wir sind es als Menschen auch einfach gewohnt, immer einen Raumklang zu haben, seit unserer Geburt, was beim In-Ear natürlich irgendwie auch total wegfällt. Ne? Also da einfach nur so eine kleine Early Reflection Pattern oder so, dann fühlt man sich direkt schon ein bisschen wohler. Okay, also was du bis jetzt noch nicht weißt, es gibt verschiedene Rubriken, die immer wiederkehren bei Solo in Place. Also fangen wir doch jetzt mal an mit der ersten Rubrik. Sie heißt Biggest Fail. Was hattest du denn so für Major Bugs irgendwie, die vielleicht zum Showabbruch geführt haben könnten oder irgendwelche Dinge, die einfach offensichtlich fürs Publikum waren, die jeder mitgekriegt hat, die einfach, ob jetzt deine Schuld, also im besten Fall wäre natürlich schon, wenn es deine Schuld gewesen wäre oder einfach sehr offensive Geschichten. Und damit du dich traust, da was zu erzählen, könnte ich auch einen auspacken.
Ah, ich traue mich auch so. Also das, was mir jetzt am ehesten einfällt, da habe ich noch in der Werkstatt gearbeitet in Köln, die es ja mittlerweile leider nicht mehr gibt. Und da gab es so ein Festival irgendwie mit 5, 6 Bands am Abend. So ein Eintagesding. Und wir waren, glaube ich, bei Band 4 oder so. Ich war der einzige Tontechniker. Ich bin dann zum Changeover auf die Bühne gesprungen, habe die dann kommende Band verkabelt. Wir haben einen Linecheck vor Publikum gemacht. Die waren super happy, ich war happy. Und habe dann aus Versehen bei dem Pult auf Recall gedrückt, ohne vorher gespeichert zu haben. Und dann war alles weg. Und dann war so, ja.
Kann ich nochmal die Kick haben?
Okay, dann muss ich da jetzt durch. Entschuldigung, Leute, ganz kurz erklärt, was passiert ist. Und dann haben wir innerhalb von drei Minuten nochmal einen Linecheck gemacht. Und es hat auch funktioniert. Seitdem achte ich immer noch verstärkter drauf, wo ich drauf drücke. Das ist so das, was mir einfällt. Da gibt es bestimmt noch ein paar andere, aber ja, das ist das.
Da bin ich ja gerade noch mal dran vorbeigekommen, hier einen Fehler von mir auszupacken, aber vielleicht dann in der nächsten Folge. Nächste Frage. Was nervt dich am meisten am Job?
Also am meisten an dem Job nervt mich eigentlich, wenn man selber mehr daran interessiert ist, dass die Veranstaltung und die Show gut wird, als Künstler oder Management oder Bookingagentur oder wer da auch immer noch einem vorgeschaltet ist und man eigentlich nicht die Zeit bekommt, um es so richtig gut zu machen. Ich glaube, oft genug ist man halt in den Situationen, dass man so viel Potenzial in einer Show und in einem Künstler sieht und weiß, was man da noch machen könnte, wenn man einfach nur ein bisschen mehr Zeit oder auch Interesse von den Leuten daran hätte. Ja, das ist dann immer ein bisschen frustrierend, wenn man denkt, ey, das hätte jetzt so fantastisch werden können, aber weil ihr halt noch irgendwie, keine Ahnung, doch lieber noch chillen wolltet oder so, könnten wir es jetzt nicht ausgiebig genug checken oder ausarbeiten. Das ist das, was mich am meisten nervt, weil man steckt schon sehr viel Zeit auch immer rein, dass so eine Show gut wird. Da muss man dann aber auch irgendwie ein bisschen entspannt mit umgehen können irgendwann.
3 Plugins, die du nicht missen möchtest.
Puh, dynamischer EQ.
Irgendeinen speziellen oder egal?
Ja, also sagen wir es mal so, die 3 Plugins, die ich am liebsten verwende, wenn ich sie zur Verfügung habe, sind der Sonox Dyn-EQ, der Arouser und der NR800.
Wie bleibst du fit und fokussiert auf Tour?
Tja, nicht so viel Alkohol trinken. Sich Pausen nehmen, wenn man es kann. Also es ist vielleicht gar nicht notwendig, dass man irgendwie schon um 8 Uhr wach ist und alle 10 Minuten mal in die Halle guckt, ob man dann jetzt endlich seinen Platz aufbauen kann. Das ist vielleicht auch okay, wenn man einfach morgens aufwacht, erstmal gut in den Tag reinstartet, was auch immer das dann bedeutet für einen ein bisschen. Vielleicht auch mal zu Hause anrufen oder also mit Freunden und Familie telefonieren. Im besten Fall ein bisschen bewegen, bisschen mal was anderes als die Venue sehen. Auch wenn man denkt, man ist total platt, man will jetzt hier eigentlich nur auf der Couch liegen, bis es dann irgendwie losgeht. Am besten einmal kurz irgendwie rausgehen, sobald man die Möglichkeit hat.
Außer in Gelsenkirchen. Ich weiß es nicht genau, ich war noch nie in Gelsenkirchen. Ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen. Da ich auch selbst ein bisschen Probleme damit habe, hast du Tipps für guten Schlaf im Nightliner?
Auch für mich waren die AirPods Pro 2 ein Gamechanger, weil die Noise Cancellation einfach so gut ist. Und ich glaube, die Dreier, die ich jetzt seit kurzem besitze, die sind sogar noch mal besser, weil die Form so ist, dass, wenn man auf der Seite schläft beispielsweise, dass die nicht so in den Gehörkanal drücken. Und die Noise Cancellation ist noch mal besser. Also irgendwas, was einen wirklich mal isoliert irgendwie und so die ganzen Geräusche mal rausnimmt. Nicht so viel trinken, nicht zu viel essen abends. Irgendwas mitnehmen, was einen noch auf andere Gedanken bringt, als ja, was einen ablenkt. Ne? Dass man nicht die ganze Zeit an den nächsten Tag oder an den vergangenen Tag denkt.
Okay. Hast du auch Tipps dafür, wie man die AirPods dann wiederfindet, wenn sie rausrutschen und irgendwie durch den Gang kugeln? Da habe ich nämlich immer ein bisschen Angst.
Ja, ich habe auch schon mal einen AirPod verloren tatsächlich. Auch nicht wiedergefunden. Ich habe so ein Gummiband dafür irgendwie. Das gab es in irgendeinem Apple Retail Store mal. Also die gibt's. Das hilft tatsächlich ganz gut. Manchmal fliegen die da trotzdem raus. Aber seitdem habe ich zumindest keinen mehr verloren.
Welchen Künstler oder welche Band, tot oder lebendig, würdest du gern mal mischen?
Kann ich so nicht beantworten, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, dass eigentlich überall immer Überraschungen lauern, im Positiven wie im Negativen. Also selbst Künstler oder Bands, die man mag und also persönlich auch hört, sind vielleicht in der Zusammenarbeit dann am Ende gar nicht so befriedigend, sage ich mal. Also und Künstler und Bands, wo man es gar nicht erwartet, es macht es auf einmal total Spaß, weil man die Musik dann vielleicht erst versteht, irgendwie, weil es live ist. Also mit dem Hintergrund fällt es mir total schwer zu beantworten, welcher Künstler oder welche Band das jetzt sein sollte, weil ich mir immer denke, naja, gut, es könnte aber ja auch eigentlich total anstrengend sein. Weiß ich gar nicht.
Ja, das ist natürlich blöd, wenn sich zum Beispiel die Lieblingsband dann als Arschlöcher rausstellen. Okay, aber bis jetzt hast du dich doch ganz gut geschlagen. Kommen wir in die Schnellfragerunde.
Oh.
Hier hast du nicht so viel Zeit für deine Antworten. Ja, nein oder kurzes Statement reicht auf jeden Fall. Und dann würden wir später wahrscheinlich noch mal ein bisschen was aufgreifen. Also, bist du bereit?
Ja.
Dann geht's los. Festivalshow oder Arena-Show?
Festivalshow. In einer Arena. Nein.
Okay. Festivalshow oder Clubgig?
Festivalshow.
Festival-Headliner oder schnell rein, schnell raus? Nachmittagsband.
Nach diesem Jahr vielleicht eher schnell rein, schnell raus. Nachmittagsband. Aber eigentlich doch eher Festival-Headliner.
Deine schönste Tour?
Chiago 2023.
Deine anstrengendste Tour?
Chiago 2023.
Analog oder digital?
Digital.
Over- oder Underheads?
Overheads.
Output-EQ für eine PA einstellen? Mit Referenztracks, Virtual Soundcheck, mit Mikrofon oder mit Pink Noise?
Wenn ich nur eins wählen darf?
Ja.
Virtual Soundcheck.
Okay, Digico oder Avid?
Avid.
Thema Gitarren-Amps. Modeler oder Profiler oder konventionelle Gitarren-Amps?
Mittlerweile tatsächlich Modeler.
Würdest du sagen, Sound ist Kunst oder Handwerk?
Naja, kommt sehr drauf an, aber bei allem, was mit Musik zu tun hat, Kunst.
Okay. Deine schönste und gleichzeitig anstrengendste Tour war dieselbe. Wie kommt es dazu?
Ja, weil es, wenn ich jetzt länger Zeit gehabt hätte, dann wäre mir vielleicht auch noch eine schönere Tour eingefallen. Das kann bestimmt sein. Aber es war einfach sehr interessant, so diese erste Tour, nachdem Chiago so groß geworden ist, zu fahren mit, ich glaube, wir haben 25 oder 26 Shows innerhalb von einem Monat gespielt. Es war irgendwie sehr wild. Es war für ihn natürlich auch die erste größere Tour. Wir haben irgendwie uns alle da erst so richtig kennengelernt, auch in dem Kernteam. Und das ist, also muss man wirklich sagen, bei Chiago ist einfach eine fantastische Crew. Immer wieder auch, es kommen eigentlich immer nur neue, fantastische Menschen dazu. Manche gehen leider auch, so ist das halt in dem Business, aber weil wir die letzten 2,5 Jahre so viel miteinander erlebt haben, das war so der Ausgangspunkt. Deswegen war es für die letzten 2 Jahre, glaube ich, so das schönste Erlebnis, war die schönste Tour, war auch eine gute Größe. Wenn es größer wird, wird es auch manchmal anstrengender, ein bisschen bürokratischer. Genau, deswegen, das war eigentlich eine ganz gute, ganz schöne Nummer. Aber es war halt auch einfach aufgrund der Showdichte innerhalb des kurzen Zeitraums sehr anstrengend. Und Naja, auch weil es halt auch die erste größere Tour war und da auch so ein Druck drauf war, war halt auch vieles auch noch so, ja, man muss jetzt hier halt irgendwie abliefern und das hat dann auch irgendwie an allen so ein bisschen genagt.
Ja, aber schweißt ja bestimmt auch zusammen dann, ne?
Genau, richtig. Das war das Schöne daran, ja.
Und anscheinend bist du irgendwie Festivalfreund unter freiem Himmel. Was macht das für dich aus?
Kommt natürlich sehr drauf an, ne? Also wenn es jetzt regnet und stürmt, weiß nicht, das dann nehme ich auch lieber den kleinen Club, aber bei gutem Wetter draußen auf einem Festival, wo man viele Kolleginnen und Freunde, Bekannte treffen kann, da einfach die Atmosphäre genießen kann, irgendwie sich austauschen kann. Und dann abends noch eine Show hat, die dann im besten Fall auch gut ist, macht das dann doch eigentlich am meisten Spaß. Und ich meine, rein soundlich gesehen ist es natürlich auch angenehmer, auf so einem Feld zu stehen, wo man irgendwie weniger Reflexionen hat. In Clubs bin ich lieber als Besucher und schaue mir da eine Show an, als da selber zu mischen.
Da ich dich jetzt die ganze Zeit gelöchert habe mit Fragen, darfst du auch mal zurückschießen. Quasi auch Teil dieses Podcasts ist deine Frage an mich.
Ja, das hättest du mir jetzt mal vorher auch sagen können, ne? Dann hätte ich was vorbereitet.
Kannst du auch ruhig Zeit nehmen, kurz überlegen.
Okay, dann kommt jetzt hier meine Frage. Mir ist mehrfach aufgefallen, dass du, was ich echt beeindruckend finde, sehr, sehr ruhig bleibst. Selbst wenn man, also das hatten wir ja auch schon untereinander. Ich habe dich ja auch ziemlich gelöchert, als es bei mir daran ging, irgendwie die S6 zu lernen. Was mir aufgefallen ist, du, egal wie oft ich dich unterbrochen habe teilweise, auch einfach um noch eine weiterführende Frage zu stellen, du bist immer sehr ruhig geblieben und hast sehr ruhig geantwortet und das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ist dir das selber bewusst, dass du das so gut kannst? Oder ist das was, woran du gearbeitet hast? Oder bist du so halt einfach?
Ja, erstmal vielen Dank. Ich glaube aber auch, dass es zum einen sowieso schon ein bisschen mein Charakter. Ich war schon immer ein bisschen irgendwie ruhiger und gesetteter. Zumindest meistens. Und ich glaube, so in Problemsituationen hat Hektik auch noch nie wirklich geholfen. So, ne? Wenn man das so als Mindset quasi im Hinterkopf behält, dann hilft einem das, glaube ich, auch in diesen Situationen ein bisschen fokussierter zu bleiben und sich darauf zu konzentrieren, was da gerade abgeht und dass man überhaupt noch richtig denken kann. Und was so das Thema Aufregung angeht, war ich früher auf jeden Fall gerade so vor Shows irgendwie ziemlich aufgeregt, angespannt, nervös. Und heute habe ich das nicht mehr so. Das hat zum einen mit meiner Erfahrung natürlich zu tun, schon öfter in diesen Situationen gewesen zu sein, aber auch so quasi als Meilenstein die Geburt meiner Tochter, die für mich so ein bisschen alles so an Wichtigkeit relativiert hat oder wo sich das alles nochmal ein bisschen neu sortiert hat. Und ja, wenn ich so gefragt werde und das ist ja eine Situation, die ich auch recht oft habe, zum Beispiel mit meiner Tochter oder auch bei den Workshops oder so, oft hilft es dann auch einfach, die Frage richtig zu verstehen, damit man überhaupt eine richtige Antwort formulieren kann. Und ja, das finde ich irgendwie auch okay. Also Fragen dürfen sein, müssen sein. Ich habe selbst irgendwie viele Fragen gestellt in meinem Leben. Genau. Ansonsten, ich ruhe quasi in mir selbst und manchmal bin ich auch gar nicht so ruhig, wie ich vielleicht nach außen wirke. So. Und dann habe ich auch immer noch mal meine 5 Minuten. Die kennst du bestimmt auch.
Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Hey, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir mal auf Solo drücken durfte und dass du hier mitgemacht hast und die ganzen Fragen über dich hast ergehen lassen.
Danke dir auch. Es war sehr schön, hier zu sein. Es ist für mich auch eine neue Situation, hier über Zoom quasi ein Interview zu führen. Das hatte ich so gesehen noch nicht. Und ich glaube, wir haben es trotzdem ganz gut hinbekommen, trotz leichter Latenzen.
Ja, auf jeden Fall, oder? Was steht denn jetzt noch so bei dir an eigentlich als nächstes?
Ja, bei mir geht's jetzt Ende November mit der Luciano-Tour weiter. Bis dahin habe ich noch so ein bisschen frei, netterweise, nach dem Festivalsommer. Und kann ich aber auch noch auf weitere Jobs, die dann vor allem im Dezember und im Januar noch passieren, noch vorbereiten. Da gibt es noch ein bisschen was zu planen. Aber insgesamt ist es gerade ein bisschen ruhiger und das ist auch mal ganz nett.
Ja, nach der Festival-Saison jetzt werden wir mal ein bisschen runterkommen, wieder Anlauf nehmen und dann auf Luciano-Tour. Also falls ihr da sein solltet, haltet Ausschau nach Basto. Das ist der Typ, der das Stage Left wahrscheinlich steht, falls noch Platz für dich auf der Bühne ist. Und bis dahin, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, sollte die Folge auch draußen sein.
Sehr gut.
Wenn nicht, seht es mir nach. Toi, toi, toi. Alles klar, mein Lieber. Dann bis ganz bald und danke fürs Gespräch.
Danke dir, Claudio. Tschüss.
Das war's für heute bei Solo & Plays. Ich schalte zurück auf PFL. Bleibt mir nur noch mein Dank auszusprechen. An Basto selbst, an meine hervorragenden Telefonjoker Werner Schütte und André Meyer und ihre Fragen natürlich. Und natürlich an euch, denn sonst wäre dieser Podcast auch irgendwie Quatsch. Habt ihr noch Fragen an Basto? Oder Fragen, die ich in den nächsten Folgen mit einbauen kann oder Gastwünsche? Schreibt sie in die Kommentare. Liked diesen Podcast, empfehlt ihn weiter und helft mir dabei, ihn in den nächstgrößeren Club zu stellen. Ihr findet mich auf Instagram unter CL Audio Klangoptimierung. Wer sich für meine Workshops oder 1:1 Coachings interessiert, empfehle ich meine Website cl-audio-klangoptimierung.de. Dort findet ihr alle Infos. Schaltet auch nächstes Mal wieder auf Solo & Plays, denn ich ziehe jetzt hier den Stecker und sage Tschüss.